Die Sinnsucher. Ein Psychiater und ein Philosoph im Gespräch. Raphael Bonelli und Markus Fahlefeld sind die Sinnsucher.
In der Reihe Die Sinnsucher spreche ich mit dem Wiener Psychiater Raphael Bonelli. Hallo, Herr Bonelli.
Grüße Gott.
Heute soll es um das Kennenlernen gehen, das ja auch uns beide betrifft, denn wir kennen uns noch gar nicht und springen gleich in eine eigene Sendung hinein. Ein mindestens interessanter, wenn nicht sogar gewagter Vorgang.
Das ist ein Experiment, ja.
Das ist ein Experiment, ja. Wobei ich sogar der Überzeugung bin, dass jedes Kennenlernen ein sich einlassen auf den anderen ist, also nicht nur das zwischen Ihnen und mir, und damit ein Prozess mit unvorhersehbarem Ausgang. Sagen Sie, wie wichtig ist das Kennenlernen für den Menschen?
Naja, das Kennenlernen ist natürlich essentiell, weil man einfach so seinen Horizont erweitert und weil man mit neuen Leuten eben in Kontakt tritt. Und was mir dazu einfällt, ist, dass es halt viele in unserem Alter gibt oder im höheren Alter, die gar niemanden mehr kennenlernen wollen oder die einfach schon gesättigt sind. Also ich persönlich lerne ja jeden Tag 8 bis 10 neue Leute kennen. Also teilweise sind sie nicht neu, weil sie schon öfter da sind. Aber kennenlernen tue ich sehr viele Leute. Und ich sehe das dann, dass ich jetzt, wenn ich irgendwo eingeladen bin, auch nicht die große Sehnsucht habe, da jetzt jeden persönlich mit Vor- und Nachnamen wahrzunehmen oder eben kennenzulernen, weil das ist mir alles schon viel zu viel. Also ich glaube, es gibt auch ein zu viel an Kennenlernen. Aber prinzipiell, glaube ich, ist diese Neugier, die man hat gegenüber dem anderen, das muss ja einen gewissen Grund haben, warum man den. Entweder man sitzt eben gemeinsam, was weiß ich, auf einem Fleck oder macht gemeinsam eine Radiosendung, dann lernt man sich kennen, oder man, was weiß ich, trifft sich auf einer Veranstaltung und hat vielleicht gemeinsame Freunde oder überhaupt sonst irgendeine Gemeinsamkeit. Es muss schon irgendeinen Grund geben, dass man sich auf jemanden einlässt, ne? Das war anders, also als ich begonnen habe zu studieren, mit 17, 18, da war das spannend und da gab es ständig natürlich neue Leute und alle haben zu studieren begonnen. Da hat das schon gereicht, um sich kennenzulernen, sich zu beschnüffeln. Und mit einem neuen Menschen lernt man ja eine neue Welt kennen, also zumindest eine neue kognitive Welt. Also wie tickt der, was denkt der? Deswegen ist das im Grunde immer spannend.
Ja, diese Lust oder vielleicht auch etwas Gier als junger Mensch, ganz viele kennenzulernen, die hat sich wirklich jetzt auch mit dem Alter etwas herabgedämpft, sagen wir es so.
Geht's Ihnen genauso wie mir?
Ja, natürlich. Ich bin sogar, das merke ich auch im Hinblick auf unser Gespräch heute, ich merke, dass ich fast so etwas wie eine Menschenfurcht habe, zu viele Menschen an einem Abend, die ich nicht kenne, die ich vielleicht kennenlernen müsste. Das überfordert mich sogar im Moment. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an so einer misanthropischen Einstellung, die ich mit der Zeit bekommen habe. Da werden wir sicherlich noch drauf zu sprechen kommen, weil gerade das, was ich gerade Misanthropie genannt habe, ist etwas, wogegen ich immer kämpfen muss, weswegen das Kennenlernen für mich eben auch ein so eminent wichtiger Vorgang ist. Also diese vielleicht nicht Lust und nicht Gier wie früher, aber doch die Bereitschaft, jemanden kennenzulernen, die habe ich natürlich weiterhin und die versuche ich auch zu pflegen. Vor allen Dingen, weil ich ja auch glaube, dass Kennenlernen kein linearer Prozess ist, im Sinne von, man lernt den anderen kennen, sondern indem man den anderen kennenlernt, verändert man sich selbst. Also dieser Prozess des sich selbst Veränderns ist auch Teil des Kennenlernens. So empfinde ich es.
Sie meinen, man verändert sich selbst, wenn man einen anderen kennenlernt?
Genau, ganz genau. Mhm. Zumindest erlebe ich es so. Wobei natürlich Sie als, ich nenne es jetzt mal Profi-Kennenlerner, also als Psychiater, Sie haben ja gerade selbst gesagt, 8 bis 10 Menschen lernen Sie am Tag kennen. Sie müssen da ja auch irgendwo einen Riegel vorschieben, dass die Veränderung nicht komplett in Sie hineindringt, oder?
Ja, das professionelle Kennenlernen ist ja sehr einseitig, ne? Weil ich lerne diese Menschen kennen, ich gebe aber von mir normalerweise nichts preis. Also jetzt ich als Psychiater, ich als Raphael Bonelli, das ist ein bisschen anders, weil man kennt mich, also die Leute, die zu mir kommen, kennen mich Und viele sagen eben auch, ich kenne sie schon sehr gut und sie kennen mich noch gar nicht. Und da haben die natürlich recht, weil die haben einige Videos gesehen und deswegen haben sie dann beschlossen, zu mir zu kommen. Also das ist eine Spezialsituation. Aber normalerweise gibt der Psychiater von sich nichts preis. Das nennt man therapeutische Abstinenz. Das ist eine richtige Regel, dass man von sich nichts erzählt. Es ist ja ein Kunstfehler, ja, wenn ein Patient kommt und sagt, ich habe Probleme mit meiner Frau und der Psychiater dann sagt, was glauben Sie, was mit meiner Frau los ist, nicht? Das ist gar nicht gewünscht, ja. Das ist dann. Bei mir ist das halt der Spezialfall, dass ich schon im Laufe der Jahre auf meinen Videos doch auch persönliche Sachen preisgegeben habe. Und da kann ich jetzt auch nicht sagen, das geht Sie nichts an. Ja, wenn der sagt, wie viele Kinder haben Sie jetzt, kann ich nicht sagen, ja, das sage ich jetzt nicht. Das hätte ich früher gesagt, ja, wegen der therapeutischen Abstinenz. Und das ist jetzt natürlich lächerlich, nicht? Wenn ich das auf den Videos verkünde, dass ich 6 Kinder habe, dann werde ich dann nicht sagen, das sage ich nicht, sondern, aber irgendwo muss ich dann eine Grenze setzen. Aber letztlich ist das eine sehr spezielle Beziehungskonstellation. Es ist halt keine Freundschaft, nicht? Und ich glaube, über Freundschaft müssen wir noch viel nachdenken, weil das ist eigentlich der schönste Begriff, wenn man Menschen kennenlernt oder wenn man mit Menschen zu tun hat. Das Ideal ist ja irgendwie, dass man dann zu einer Freundschaft kommt.
Ja.
Psychotherapie ist keine Freundschaft, sondern das Prinzip ist ja eigentlich, dass man zu jemandem geht, der einen nicht kennt und der nicht Teil seines privaten Umfelds ist. Also das heißt, die Gefahr besteht nicht, dass man im Privatleben dann plötzlich auf den Psychiater trifft, der dann, was weiß ich, genau weiß über seine Ehebrüche oder ich weiß nicht was alles oder seine Süchte Bescheid, nicht? Das ist immer sehr unangenehm. Deswegen ist es geraten, dass Freunde sich sogar nicht therapieren, ne? Bei mir ist die Regel, wenn ich mit jemandem dazu bin, dann therapiere ich ihn nicht. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen dazu, nicht? Also manche Leute, die mich über 3 Ecken kennen und dann glauben, dass sie jetzt schon per Du sind und dann in Therapie gehen wollen, dann sage ich, ja, jetzt müssen sie sich dann entscheiden, nicht? Also, wobei ich eh sehr zurückhaltend bin mit dem Du-Wort, weil das ja auch eine Form von Respekt ist und von auch persönlichen Schutz, nicht? Dass nicht jeder da ganz tief eindringen kann. Also wir waren jetzt unterwegs in einem fremden Bundesland und da gingen wir halt am Sonntag in die Messe und da kam eine Frau auf mich zu und sagt, ja, Raphael, ist schön, dass ihr auch da seid. Und ich habe keine Ahnung gehabt, wer das ist. Das ist dann schon sehr ein bisschen unangenehm, weil ich kann auch schwer fragen, wer bist du, weil vielleicht habe ich die einfach nur vergessen und ist eine alte Schulkollegin oder was auch immer. Aber tatsächlich, meine Frau hat sie dann identifiziert und die war tatsächlich eigentlich nur über 5 Ecken mit uns befreundet. Und das ist halt das Schicksal, wenn man bekannter ist, dass man dann schnell mit Vornamen angesprochen wird. Also, wie Sie schon richtig sagen, es geht auch um Nähe und Distanz und den Schutz seiner eigenen Persönlichkeit. Und das ist beim Kennenlernen auch immer die Sache, nicht? Weil wir zwei lernen uns ja jetzt sozusagen spielerisch kennen. Wir sind ja wie bei einem Blind Date zusammengespannt worden.
Ja, genau.
Und, also ich habe sie ein bisschen recherchiert, aber ehrlich gesagt nicht viel. Und sie wahrscheinlich auch nicht besonders. Also wir können uns jetzt richtig öffentlich kennenlernen.
Genau. Ja, und das ist ja etwas, Sie haben es gerade schon angedeutet, es gibt ein privates Kennenlernen, das vielleicht auch dem Wunsch entspringt, eine Freundschaft zu finden oder zu entwickeln. Und es gibt ein professionelles Kennenlernen, das ja gerade in Ihrem Fall auch sehr, sehr wichtig ist. Das halte ich jetzt einfach mal so fest. Da werden wir sicherlich noch drauf zu sprechen kommen. Aber Sie haben gerade auch schon eingeführt, dass es eine öffentliche Seite gibt. Natürlich auch bei Ihnen, bei mir ja auch. Wenn ich meine Buchlesung habe oder auch bei Kontrafunk-Sendungen mache, dann bin ich ja eine öffentliche Figur.
Mhm.
Und viele Menschen meinen, ja, dann kenne ich den doch. Sie kenne ich doch. Also als hätten die mich schon kennengelernt. Ich glaube, das geht Ihnen ja, also Sie haben es gerade so geschildert, als Sie das letzte Mal in der Messe waren, genauso. Das heißt, es gibt etwas Öffentliches, was vielleicht im Kennenlernen ja so etwas wie ein Trugbild oder eine Chimäre aufsetzt, zumindest zeitweilig. Das kann sich ja auch ändern.
Stimmt.
Und dann gibt es etwas Privates. Ja, also so würde ich es jetzt erstmal so in so einer Matrix aufmachen. Das private Kennenlernen. Ich springe jetzt mal richtig 2500 Jahre zurück.
Mhm.
Platon hat das Kennenlernen einen Blitzschlag genannt. Er nannte es den Blitzschlag der Erkenntnis. Das übersetze ich jetzt mal ins Deutsche. Ich finde es ja schöner, heute mit einem modernen Vokabular ist, einen Blitzschlag des Ich zu nennen. Weil ich finde, das ist mein Erlebnis, wenn ich auf jemanden stoße, den ich nicht kenne, und man so beispielsweise Augenkontakt kurz hat, sei es jetzt in einer Bar, in einem Restaurant oder an einem Abendessenstisch, und auf einmal passiert etwas, was einen auch ganz, also was mich ganz tief unten, ja fast im Bauch trifft. Das meine ich jetzt aber nicht negativ, ich meine es auch nicht positiv, sondern einfach, ups, da ist auf einmal eine Nähe entstanden, nur in einem Blick. Und das ist, was ich einen Blitzschlag nenne, wo sich wie zwei Iche treffen. Und das, finde ich, ist eine gute Voraussetzung für ein Kennenlernen, dieser Blitzschlag. Das führt uns sicherlich auch noch zu der Frage, gibt es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick, Sympathie auf den ersten Blick? Also warum will man überhaupt jemanden kennenlernen? Was sind die Motive, Herr Bonetti?
Ich würde gerne zum Blitzschlag noch ein bisschen herumphilosophieren. Ja. Für mich ist der Augenkontakt etwas sehr Wichtiges, nicht? Also die Menschen begegnen sich ja natürlich auch durch den Handschlag. Das ist ja dann schon auch richtig willentlich, aber der Augenkontakt, das ist aus meiner Sicht schon was sehr Intimes, nicht? Und ich glaube, es geht auch, wenn sich zwei Menschen begegnen, um Intimitäten. Das heißt, wir haben das ja schon entwickelt bei einem professionellen Kontakt und beim persönlichen Kontakt. Es geht ja auch darum, wie viel gebe ich preis und wie viel behalte ich für mich. Und das ist eben Intimität. Da hatten ja, wenn ich jetzt gleich eine kleine politische Spitze anbringen kann, da haben ja die 68er ihr Problem gehabt, dass die ja überhaupt keine Schamgrenzen mehr hatten und dass teilweise heute noch in den Talkshows, dass die Leute eben so schamlos über sich selbst berichten, dass man sogar als Psychiater ins Fremdschämen kommt, weil wenn die das auf meiner Couch machen, da kommt natürlich alles raus, nicht? Aber es ist halt ein Unterschied. Der Kontext ist ein Unterschied. Wenn die sich sozusagen vor mir entblößen und ich bin Arzt und Psychiater, dann ist das total in Ordnung und da gibt es auch kein Schämen, ja, also manchmal schämen sie sich, aber es gibt nichts zu schämen. Aber wenn das eben öffentlich passiert, ist das ganz was anderes, nicht? Wenn man dann seine weiß ich, Unterhosengeschichten und seine Bettgeschichten und seine sonstigen beschämenden Sachen, ja, also die dort nicht hingehören, wenn man die dann in die breite Öffentlichkeit bringt, halt vielleicht nur um gesehen zu werden oder wahrgenommen zu werden, dann hat das etwas, sag mal, unvorsichtig was Abstoßendes. Es gibt halt zu aufdringliche Menschen, nicht? Die kommen gleich mit der Tür ins Haus, entweder indem sie mir Sachen erzählen, wo ich mir denke, so genau wollte ich das gar nicht wissen im privaten Kontext jetzt, oder umgekehrt, indem sie Sachen fragen, wo ich sage, na, mein Freundchen, das geht dich aber jetzt gar nichts an, nicht? Also ich glaube, dieses Kennenlernen ist auch eine Kunst der Zurückhaltung und aber man kann auch zu sehr zurückhaltend sein und man kann sich so kennenlernen, dass man sich nicht mal den Namen merkt oder gar nichts nachfragt. Ich hatte jetzt Kontakt mit einer Frau, mit der ich auch einmal zusammengespannt wurde und die hat im Laufe von einer Stunde keine einzige persönliche Frage an mich gestellt. Ich habe die Fragen gestellt und sie nicht. Das fand ich dann auch sehr interessant. Das, wie soll ich sagen, fast würde ich sagen, das Spiel zwischen oder diese spielerische zwischen nach vorne gehen, offensiv, neugierig sein und andererseits Respekt, Zurückhaltung, Respekt vor der Intimität des anderen. Das offenbart auch schon viel über die Persönlichkeit und da wird es dann auch schnell klar, ob zwei Menschen zusammenkommen oder nicht. Weil wenn einer zu offensiv ist oder eben auch zu zurückhaltend, zu zugeknöpft, sagt man, dann wird es zwischen den beiden nicht funken. Und wenn das aber ein Stil ist, der dem anderen gefällt, ja, wenn das entspricht, dann geht das weiter. Und da geht es jetzt sowohl um die Mann-Frau-Beziehung im Sinne des Eros als auch um die nicht-erotische Beziehung zwischen Menschen, die einfach rein die Philia im Auge hat, also die Freundschaft.
Wobei wir natürlich dann wieder zu Platon kommen, für den natürlich nicht nur Mann-Frau erotisch war, also Eros war, sondern die Begegnung an sich einen Eros hatte, also auch zwischen zwei Männern. Und ich finde, was ich gerade mit Blitzschlag meinte, das ist dieses Grundmomentum des sich getroffen fühlens. Und ich glaube, das ist so der Beginn zumindest eines erotischen Verhältnisses. Und das meine ich jetzt nicht sexuell, sondern wirklich dieses Interessensverhältnisses. Da hat mich jemand getroffen und ich möchte wissen, warum. Was hat ihn bei mir etwas klingen lassen? Was hat mich berührt von ihm? Also das finde ich, dieser Blitzschlag ist so die ja, Grundvoraussetzung oder der Beginn dieses Wunsches, jemanden kennenlernen zu wollen. Aber ja. Ich will noch mal auf eine Geschichte zurück, die mir gerade einfällt, als Sie gesprochen haben. Das ist eine Geschichte, an die ich schon lange nicht mehr gedacht habe. Ich war als Student Ich habe auch Germanistik studiert in einem Faust-2-Seminar. Und Faust-2 ist ein sehr kompliziertes Buch. Und wir hatten also Gruppenarbeiten und mussten Vorträge halten. Und dann hielten zwei Frauen einen Vortrag über die Geldtheorie bei Faust-2. Und eine fing an zu weinen und sagte, sie wäre von ihrem Vater missbraucht worden. Und das war in diesem Germanistik-Seminar so fehl am Platz. Und ich hatte auch gleichzeitig das Gefühl, was Sie gerade mit Fremdschämen meinten, dass es etwas war, das passte da nicht rein. Ich wollte es auch gar nicht wissen. Und das hatte mit Kennenlernen und noch nicht mal mit der Möglichkeit des Kennenlernens nichts zu tun. Ich hatte trotzdem Kenntnis über sie, die ich gar nicht haben wollte und die ich eigentlich innerlich, glaube ich, auch abgelehnt habe. Also man kann etwas kennen und gleichzeitig ist das Lernen, und das ist ja das Schöne an dem Begriff Kennenlernen, nämlich, dass man sich selbst auch in einen Lernprozess hineinbegibt, dann kennt man etwas, aber lernt eigentlich nichts davon. Und so ist es mir in dem Fall gegangen.
Weil der Kontext nicht vorhanden ist, nicht? Also wenn sie das erzählt nach 3 Jahren Freundschaft, dann kann man es genau einordnen. Aber ansonsten präsentiert sie sich halt jetzt nur als Missbrauchsopfer und man kann es überhaupt nicht einordnen. Ja. Das ist ja selbst also in der Therapie. Also wenn jemand reinkommt und sagt, ich wurde von meinem Vater missbraucht, dann ist das auch zumindest mal seltsam. Ja? Weil normalerweise kommt das erst in der 2., 3. Stunde oder vielleicht erst in der 20. Stunde. Aber dass man sozusagen gleich mit der Tür ins Haus fällt, ist ungewöhnlich und manchmal sogar verdächtig. Ja? Weil es gibt natürlich auch so False Memory Phänomene. Nicht? Aber gut, da will ich mich jetzt auch nicht so weit vertiefen. Aber so dieses, es ist ja fast mit der Keule und übrigens bin ich sexuell missbraucht worden. Mhm. Was soll denn der andere dann noch sagen? Also da kann man ja nur eigentlich betroffen schweigen und irgendwie peinlich berührt, weil ich meine, man kann jetzt auch nicht sagen, na, wie war das genau? Oder da ist einem ja also die Luft abgeschnitten, nicht? Dann ist man ja irgendwie blockiert, nicht? Also das fände ich, das ist zum Beispiel kein guter Einstieg fürs Kennenlernen.
Nein, das war es definitiv nicht. Das ist, glaube ich, dieses, was Goethe eben meinte mit, man spürt die Absicht und ist verstimmt. Ich kann die Absicht gar nicht benennen, will ich auch gar nicht, weil ich dann ja viel mehr über den anderen wissen müsste. Aber es gab bei mir so eine Art Verstimmung, die halt ganz sicher nicht irgendein Interesse von mir geweckt hat an diesem anderen Menschen. Und dieses Augenkontakt, sagten Sie, man lernt sich über die Augen kennen oder zumindest...
Nein, also das assoziiere ich mit Blitzschlag. Also, ja. Also wenn man einen Menschen kennt und ihn dann in die Augen blickt, dann begegnet man ihm wirklich. Das merke ich ja in Therapien manchmal, wenn Paare schon lang, also wenn die sich sozusagen entfremdet haben, die zwar nicht streiten, aber auch eine große Kälte ist und dann sage ich, schaut euch mal in die Augen. Dann sind die unheimlich verunsichert und das ist ihnen fast unangenehm und sie weichen dem auch teilweise aus, nicht? Und das ist dann manchmal schon richtig lustig, wenn die dann sagen, hey, muss das sein oder kann ich jetzt schon aufhören oder so irgendwie. Aber wenn sie es zulassen und wenn sie dann wirklich den anderen einfach nur mal anschauen, dann ändert das schon die Stimmung zwischen den beiden. Genauso ist es dann in der Straßenbahn jetzt fern vom therapeutischen Kontext. Wenn man einer jungen Frau zum Beispiel zu lange in die Augen schaut, dann hat das schon eine gewisse Bedeutung. Also ich würde sagen, dass die Augen, also dieser Augenkontakt, der ist ja eben, da berührt man sich ja noch nicht physisch, aber das ist schon eine Berührung. Deswegen gefällt mir Blitzschlag eigentlich sehr gut. Und wenn man sich zum Beispiel jetzt wieder in der Straßenbahn oder U-Bahn umblickt und dann sieht man plötzlich einen, der einen starr anschaut und der auch gar nicht wegschaut, wenn man ihn anschaut, dann ist das, dann berührt einen das. Also entweder meistens unangenehm, aber vielleicht manchmal sogar angenehm. Aber das ist nicht so, wie wenn alle anderen ins Handy starren, der schaut halt mich an, es ist völlig wurscht, sondern also deswegen mit Blitzschlag kann ich sehr viel anfangen.
Ja. Ja, es ist ja auch so, Sie haben gerade die Therapiesituation genannt, dass Sie dann Ihren Patienten sagen, schauen Sie sich mal an bei einer Paartherapie. Ich weiß, ich bin ja auch durch eine Paartherapie gegangen, also durch mehrere. Weil es ja nicht so, dass ich mit meiner Frau nicht Probleme hätte, wo wir uns auch gerne dann auch Hilfe genommen haben. Und da war dieses sich in die Augen schauen, gerade wenn man verletzt war oder empört war von irgendetwas, das war immer wie ein Friedensangebot. Meist hat es sogar dazu geführt, ja, dass das in die Augen schauen zu einem Aufbrechen dieser inneren, sagen wir, seelischen Verhärtung geführt hat. Und oft, das muss ich der Ehrlichkeit halber auch zugeben, sogar zum Weinen, zumindest zum Aufschluchzen geführt hat. Mhm. Und das war auf mehreren Ebenen, das habe ich recht deutlich erlebt. Und das ist gerade das, was wir mit Blitzschlag besprochen haben. Zum einen war da immer auch die Scham, dass man den anderen, den Partner, so lange gar nicht gesehen hat. Und dann war eben auch immer ein Glück. Also es war so ein Hin- und Her-Oszillieren zwischen einem negativen und einem positiven Gefühl. Da war natürlich auch ein Glück, dass man den anderen jetzt wieder sieht und eben auch diese ungeheure Erleichterung, die dann irgendwie implizit auch mitschwingen lässt, dass man doch auf die ein oder andere Art zusammengehört. Und das alles in nur einem Blick, in einem Moment des Anschauens. Also das finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Und jetzt komme ich mal zum Kennenlernen zurück. Manchmal denke ich, dieses Kennenlernen, das durch einen Blick erst ausgelöst oder in Gang gesetzt wird, das ist zum einen, dass man mit dem ersten Blick wirklich in die Seele oder in das Ich des anderen schaut, was ja ein ungeheurer Vorgang ist, also fast etwas Mystisches, dass man jemanden sieht, wie es heißt. Dann schwingt da immer auch etwas die Scham mit, dass man eben durch sein zivilisatorisches Auftreten, durch sein Abgehärtetsein merkt, wie schön es ist, wenn dieser Zivilisationspanzer, nenne ich ihn jetzt mal, aufbricht. Man ihn aber trotzdem die ganze Zeit um sich baut, und das meine ich dann auch wiederum mit Charme, also die wiederholt sich da sozusagen. Und als drittes schwingt eben in dem Kennenlernblick eine fast metaphysische Erleichterung mit, dass man doch nicht ganz allein auf dieser Welt ist. Also so diese drei Ebenen hat der Blick und das Kennenlernen. Und zurück zum Therapeutischen, sich in die Augen schauen. Da schwingen all diese Ebenen eben mit und sind zudem noch in der Lage, etwas über den Kennenlernblick hinaus herzustellen, nämlich eine ungeheure Intimität, die ja oftmals im Beziehungsalltag verlustig geht oder gegangen ist. Und das ist ja dann auch der Grund, warum man einen Therapeuten aufsucht. So habe ich es zumindest erlebt in meinen Beziehungen.
Das ist wahr, aber das ist jetzt gerade unser Defizit, weil wir können uns ja genau nicht in die Augen schauen.
Sie meinen ja Sie und ich, nicht wahr? Genau, ja.
Ja, wir zwei, genau. Wir lernen uns jetzt sozusagen nur über unsere Sprache kennen. Das ändert natürlich einiges, aber das hat auch gewisse Vorteile. Also ich habe manchmal Patienten, die mehr sagen, wenn sie zufällig mit mir telefonieren, als wenn sie vor mir sitzen, weil dann irgendwie auch Dinge wegfallen. Also ich erinnere mich gut an eine Patientin vor vielen Jahren, die jahrelang bei mir war, und das war schon fast eine Freundschaft und das war wirklich eine sehr schöne, und wir haben auch über viel gesprochen, und immer wieder, wenn sie ein wichtiges Ereignis geschafft hat, kam sie auch mit so einem Mini-Sekt und dann haben wir gemeinsam angestoßen. Und dann war sie krank und hat eben nur telefoniert, weil sie nicht kommen konnte. Und dann hat sie mir eben gesagt, wissen Sie, Herr Dr. Bonelli, ich habe mir das jahrelang nicht sagen getraut, aber eigentlich bin ich Alkoholiker. Und das war dann wirklich sehr überraschend.
Ja.
Noch dazu habe ich mit der sogar angestoßen, nicht? Also jetzt nichts Dramatisches. Und wir haben dann beide sehr gelacht. Und dann konnten wir natürlich dieses Thema dann auch persönlich aufgreifen. Also was soll ich sagen, also wenn man sich schämt, schaut man ja auch manchmal weg, ne? Dann geht ja auch manches leichter. Ich merke das bei meinen Kindern, wenn die was falsch gemacht haben und sich dann entschuldigen, und dann schauen sie manchmal weg, weil das vielleicht die Scham macht, nicht? Und man hat ja auch früher, glaube ich, ganz früher, die anständigen Mädchen haben ja den Blick gesenkt, damit sie den anderen nicht in die Augen schauen. Der schamhafte Blick, also dieses, wie soll ich sagen, dieses Keusche oder Vorsichtige, weil das ist auch in anderen Kulturen wichtig, dass die Frauen dann dem Mann nicht in die Augen schauen. Also da ist viel zu holen. Und was ich auch mal gehört habe, da bin ich kein Experte, aber bei aggressiven Tieren, bei Gorillas oder so ist es, oder auch anderen Tieren, denen sollte man nicht in die Augen schauen. Das wäre dann ein Ausdruck des Kampfes oder eine Bereitschaft zum Kampf, oder würde eher als Aggression gewertet werden. Da muss man wegschauen. Und auch wenn man überfallen wird, ist es besser, wenn man wegschaut und einfach mal das Geld hergibt, aber nicht so, sozusagen nicht frech zurückschaut. Also der Blick ist was Zentrales, aber wir waren ja jetzt dabei, dass wir beide uns nicht sehen.
Aha.
Manchmal hat es sogar Vorteile. Bei uns beiden hat es den Vorteil, dass wir nicht irritiert sind durch das Äußere des anderen, dass wir mehr auf der kognitiven Ebene uns kennenlernen können, nicht? Also Sie repräsentieren ja mehr die Philosophie und ich mehr die Psychiatrie, Psychologie. Und so haben wir das gedacht, dass wir uns so von diesen beiden Seiten dem jeweiligen Thema nähern.
Ja, so haben wir es besprochen und so haben wir es ja auch gemacht. Und es ist natürlich schon ein Wagnis, also fast wie im richtigen Leben, deswegen ist das Thema auch so schön, wo man sich vielleicht mehr unverhofft kennenlernt. Bei uns war es geplant. Und damit die Zuhörer das auch richtig als Bild haben, natürlich haben wir uns übereinander informiert, also ich zumindest über Sie. Und wir haben uns auch schon gesehen, damit meine ich, wir hatten bereits eine Videokonferenz. Also ich weiß, wie Sie aussehen, ich weiß, wie Sie lachen. Das finde ich auch sehr wichtig, wenn man sich nicht kennt, aber sich kennenlernen will, jetzt auch über die Kopfhörer wie wir jetzt. Was für Lachen haben Sie? Haben Sie ein offenes Gesicht und so? Das sind ja für mich immer auch entscheidende Bausteine. Habe ich die Bereitschaft, auf jemanden zuzugehen?
Und habe ich ein offenes Lachen? Was habe ich für ein Lachen?
Ja, haben Sie. Ja, Sie haben ja auch in unserem ersten Telefonat gesagt, wie wichtig ist Ihnen, also mir, Humor? Und ich fand die Frage einfach toll, weil in einem Radiogespräch sozusagen sachlich, kognitiv, ohne Humor zu sprechen, das hätte ich ja gar nicht gewollt. Also das fand ich auch einfach einen schönen, ein schönes Detail unseres Kennenlernens. Mhm. Aber Sie hatten gerade schon gesagt, da trifft man auf jemand Neues. Wie wichtig ist die Optik? Wir versuchen mal Mann und Frau erstmal außen vor zu halten. Das werden wir sicherlich zum Schluss noch behandeln. Aber ist die Optik wirklich so wichtig oder ist der Blitzschlag dieses Blicks viel wichtiger? Wie würden Sie das einschätzen?
Blitzschlag hat ja mit Optik zu tun. Am Anfang sehen wir ja nur das Äußere. Es gab ja diesen skandalösen Fall von dem CDU-Politiker, der irgendwann gesagt hat, da kam ein Mädchen mit rehbraunen Augen und hat eine Frage gestellt und das war dann ein fürchterlicher Sexismus. Ja. Ich würde sagen, das ist einmal eine Beschreibung dessen, was er zuerst gesehen hat. Er hat an diesem Mädchen zuerst einen rehbraunen Blick gesehen oder was auch immer, wie er das beschrieben hat. Natürlich darf man Frauen nicht reduzieren auf ihr Äußeres, aber sowohl bei Männern wie auch bei Frauen sieht man ja zuerst das Äußere. Ich meine, deswegen ist es ja äußerlich nicht. Also man kann ja nicht sagen, da war ein Mädchen mit einem ganz tollen Charakter, mit einer grandiosen Ausbildung, das weiß er alles nicht. Ne? Sondern das Einzige, was er weiß, ist, welche Augenfarbe sie hatte. Und ich meine, das kann man jetzt beschreiben oder nicht. Das ist, ich meine, natürlich jeder Schriftsteller würde diese rehbraunen Augen als solche beschreiben, weil das fällt ja einem Künstler auf. Ne? Das steht ja auch, würde ich sagen, in allen Büchern drinnen und regt sich keiner drüber auf. Vielleicht regt sich dann auch wer auf. Aber ich fand diese Diskussion sehr bemerkenswert, weil man eben unterschätzt, dass einem etwas auffällt am anderen und das kann nur äußerlich sein.
Ah, das ist spannend, ja.
Er hat ja auch nicht gesagt, eine Bombenfigur. Ja, ich glaube, es waren diese rehbraunen Augen, die dann den Skandal hervorgerufen haben. Und ich glaube, dass wir uns da keinen Gefallen tun, weil es nicht mehr ehrlich ist, weil wir in Wirklichkeit sehen wir halt am Anfang entweder große Brillen oder einen großen Mund oder rehbraune Augen oder schütteres Haar oder faltiges Gesicht. Also man soll es halt nicht immer erwähnen, ja. Gerade, was weiß ich, graue Haare oder große Glatze oder was auch immer, man muss es nicht erwähnen, aber prinzipiell, also es fällt einem etwas als erstes in den Blick und das ist ganz normal. Also zuerst sieht man halt was Optisches und dann sieht man, wie bewegt, also diese Mimik und Gestik ist für die Psychiatrie ganz wichtig.
Yeah.
Und ganz viel ist unbewusst und ganz viel ist auch eingelernt. Ich sage das sehr häufig, aber in meiner Therapie ist ja alles immer ganz gleich, außer der Patient. Das heißt, es sind alle Bücher am selben Platz, es ist der Schreibtisch dort, wo er immer ist, es ist die Bank, wo der Patient wartet gleich, nur der Patient sitzt anders dort, er steht anders auf, geht anders rein. Und wenn der dann auf der Couch sitzt und ich mit ihm zu sprechen beginne, dann habe ich schon ganz viel von ihm gescannt, ja, unbewusst, was mich dann unbewusst erinnert an viele andere Patienten, die ähnlich reingegangen sind, sodass ich manchmal schon eine Fantasie habe, worum geht's bei dem?
Aha.
Besonders Perfektionismus. Die Perfektionisten, behaupte ich mal, erkenne ich am Gang oder an der Art, wie sie sich bewegen. Und das ist halt alles äußerlich, aber doch nicht ganz, weil das eine ist halt das rein äußerliche, also Haarfarbe und weiß ich nicht, also rehbraune Augen, das ist ganz äußerlich. Die Gestik und Mimik ist dann schon sozusagen, das ist dann von innen belebt. Also man kann zum Beispiel schon über die Psyche Rückschlüsse ziehen aufgrund des Gangbildes. Also ein depressives Gangbild schaut anders aus als ein manisches, euphorisches, zufriedenes. Manchmal setze ich mich sogar in die Kärntnerstraße ein paar Minuten oder vielleicht sogar länger und beobachte einfach, wie die Leute gehen, weil ich habe eben das Gangbild ganz besonders gern. Ich bin ja auch Neurologe und Psychiater. Also ich liebe das Gangbild, also wie Menschen gehen.
Ja.
Ich kann mich da fast nicht satt sehen, wie manche dann die Arme so runterhängen lassen, fast so wie Affen und andere dann die Schulter so hochdrücken, als hätten sie eben massive Angst oder wären kalt. Also am Anfang, will ich sagen, ist das ganz Äußere und dann sieht man die Bewegungen, die sind schon sozusagen innerlich motiviert, aber man arbeitet sich beim Kennenlernen von außen nach innen, das ist ganz normal und natürlich.
Ja.
Wie sehen Sie das?
Ja, das ist, finde ich, ganz wunderbar beschrieben. Und es ruft so viel Erinnerungen hervor. Also zuerst ist wie so der äußere Reiz, wie immer man jetzt Reiz definiert. Aber auf jeden Fall ist es etwas Äußeres, das einen anspricht. Negativ, positiv ist ja ganz gleich. Und dann beginnt etwas Belebtes wahrgenommen zu werden.
Genau.
Und dann das, was ich gerade mit Blitzschlag meinte, und dann ist über das Belebte hinaus etwas, was dann wirklich die Individualität, wie gesagt, ich würde sagen, dass ich des anderen für einen kleinen Moment so aufscheinen lässt.
Mhm.
Und dann hat man etwas wahrgenommen, was komplett ist. Nämlich der Mensch ist ja in meinen Augen eben der Körper, das ist das Äußere, dann vielleicht das, was man Seele nennt oder das Leben und dann eben auch ein geistiges Wesen. Und das hat man in diesem Blitzschlag erlebt. Und dann hat man auf einmal so ein komplettes Bild und das ist, und nicht Bild, sondern ein Eindruck. Das ist ja nur so was ganz Vorübergehendes, fast Verhuschtes.
Mhm.
Und dann hat man die Möglichkeit, Interesse zu entwickeln. Ich glaube sogar, dass das die Grundlage dafür ist, Interesse an einem anderen zu entwickeln.
Aber Interesse ist schon was Kognitives, aber vorher kommt noch Sympathie und Antipathie. Das ist etwas, was wir gar nicht steuern können.
Ja, ja.
Und das hat sehr viel zu tun mit dem Unbewussten, mit dem, was wir schon erlebt haben, mit Leuten, die ähnlich ausschauen. Also manche Namen mag ich nicht. Einfach nur, weil ich einmal irgendeinen, ich sage jetzt mal Kurt, kennengelernt habe, den ich nicht mochte. Ja, also da stimmt jetzt nicht mit Kurt, aber ja. Ich sage halt jetzt irgendwas,
ja.
Damit man den Namen nicht erkennt. Und manchmal weiß ich das nicht einmal, warum ich den Namen nicht mag. Und was mit Namen zu tun hat, kann auch mit Bewegungen zu tun haben. Immer wieder erzählen mir Patienten, dass sie eben durch eine Bewegung eben ganz getriggert waren, weil das eben früher der oder der gemacht hat, was weiß ich, ihr Vater oder irgendeine Lehrerin oder was auch immer. Und dass sie das dann besonders positiv oder negativ in der Emotion haben, nicht? Weil unsere Bauchgefühle ganz viel speichern, was uns nicht bewusst ist, nicht? Das ist das, was Sigmund Freud das Es nennt, das nenne ich die Bauchgefühle.
Ja.
Und die Bauchgefühle sind eben voll mit Eindrücken, die jetzt noch nicht durch die Vernunft geordnet wurden. Und das ist einmal das Erste, nicht? Das ist das Erste, was wir wahrnehmen, ist das Bauchgefühl sympathisch, unsympathisch, also oder gefährlich, geh weg oder geh näher hin, ja? Auch beim anderen Geschlecht schön oder attraktiv, also geh näher oder abstoßend, ja? Das, und dann die Frage, interessant oder nicht, ist ja schon eine kognitive Frage. Das wäre dann aus meiner Sicht der nächste Schritt.
Okay, ja, ja. Ja, ich glaube interessant, also wenn jemand interessant angezogen ist, das heißt stilvoll oder irgendwie dem eigenen Geschmack entsprechend, ja. Da würde ich sagen, ist schon Interesse geweckt. Also, und das ist ja erstmal ein ganz äußerlicher Eindruck. Und wir tun immer so, als wäre das Äußerliche zweitklassig. Das geht um das Innere oder der eigentliche Wesenskern des Menschen und so. Aber ich glaube, dieser äußere Eindruck, es gibt diesen schönen Satz, there's no second chance to make a first impression.
Ja, das gibt's.
Es gibt also keine zweite Möglichkeit, einen ersten Eindruck zu hinterlassen. Das ist ja rein äußerlich erstmal. Nicht rein äußerlich, aber es ist vornehmlich äußerlich. Ich versuche es ein bisschen einzuschränken. Und das Interesse muss, glaube ich, im Äußeren auch irgendwo liegen. Und dann kommt, wie gesagt, dieser Blitzschlag, wo man dann etwas wahrnimmt, was man gar nicht verbalisieren kann. Aber dieser Blitzschlag, der dann einen tief trifft. Und das nochmal zurück zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, das Kennenlernen ist ein Lernprozess, der eben nicht linear ist, auf den anderen hingerichtet, sondern auch mit einem selbst zu tun hat. Und ich glaube, wenn man diesen Blitzschlag erlebt hat, dann weiß man, dass man bereit ist, sich auch selbst auf den anderen einzulassen und auch selbst zu verändern. Und wie das ist die Grundlage für, ich will gar nicht sagen ein erfolgreiches, aber ein mögliches Kennenlernen, was mich zu dem Thema führt, Mann und Frau. Weil das Kennenlernen ist ja oft schamhaft. Sie haben gerade schon gesagt, der Blick zu Boden. Oft ist es offensiv von Männern, die dann Frauen anstarren oder so.
Ja, oder umgekehrt.
Ja, oder umgekehrt, genau. Über diesen starren Blick sozusagen Aufmerksamkeit zu generieren.
Man sagt ja, sie macht ihm schöne Augen. Es gibt's halt auch. Ne? Aber das ist meistens kein starrer Blick. Das ist nicht so schön. Aber,
ja, das stimmt.
Aber schöne Augen machen, das ist ja sozusagen die Einladung der Frau, dass der Mann gut, was ja. probieren kann. Ne? Weil das Spannende ist ja nach wie vor, hat ja beim Flirten, aber das ist jetzt wahrscheinlich ein eigenes Thema, beim Flirten hat ja der Mann muss sich ja beweisen, der muss ja sozusagen in die Offensive gehen, aktiv sein. Und sie hat ja Female Choice. Sie sagt dann okay oder nicht okay. Also sie sagt go on oder hau ab.
Genau. Die Frau sucht aus. Ja.
Genau, die Frau sucht aus, Female Choice. Und das ist ein großes Privileg und deswegen muss er halt auch mehr wagen und deswegen gibt's halt auch mehr Männer, glaube ich, die dann so blöd herumtun. Und sie macht dann aber ihm Mut, ne, indem sie halt immer wieder hinschaut und ihm eben irgendwie nonverbal signalisiert, du kannst gerne den ersten Schritt machen. Eigentlich macht sie den ersten Schritt, aber sie macht ihn nicht richtig, sondern überlässt ihm das, damit er Mann sein kann. Also ich finde, dass dieses ganze Flirt-Ding, das ist ganz spannend, da könnte man noch 3 Sendungen drüber machen, aber ich wollte noch was anderes machen. Manchmal hat man einen ersten Eindruck, emotional,
ja.
Und dann fängt er an zu reden, ja. Und dann könnte man fast sagen, hättest du nur geschwiegen.
Desdemona, genau. Oh ja, das kenne ich auch, ja, ja.
Also natürlich zuerst einmal die Stimme, weil die Stimme kann auch sehr schrecklich sein. Ich meine, dass ich sage das jetzt als Betroffener, weil ich hatte lange Stimmprobleme. In der Zwischenzeit sind sie fast gelöst, aber 5 Jahre lang konnte ich sehr schlecht sprechen. Das war echt tragisch, weil dann kam nur so eine krächzende Stimme raus und bei meinem Video stand dann unten immer, was hat denn der für eine grausliche Stimme? Oder der hat ja Komplexe oder irgendwas, weil der hat so eine Stimme. Also die Interpretationen sind auch sehr, also man kann schon auch leiden unter einer Stimme.
Yeah. Ja.
Aber da, also das ist das Erste, das kann man ja auch teilweise schlecht ändern. Also natürlich sagt die Stimme schon viel mehr über einen aus als die Brille. Also die Brille auch, weil die kann man aussuchen, aber die, weiß nicht, die Hautfarbe oder was. Aber der Inhalt ist dann noch schlimmer. Da würde ich gerne eine Geschichte erzählen von einem Freund, von mir, der schon lang her ist. Also ich hatte einen Freund, der eine Frau gefunden hat und ich habe ihm dann eine Frau vermittelt. Und der war aber so ein Musiker, so, der war total musikbegeistert und hat sie natürlich gleich in die Oper mitgenommen.
Mhm.
Und als sie rausgingen, es war eine wunderschöne Frau, hat die gesagt, ja, schöne Schauspieler, also gute Schauspieler, ja, na, in der Oper, ja, wo es einfach nicht auf das Schauspiel ankommt, sondern auf den Gesang. Und der war so entsetzt von diesem Satz, dass er sie sofort stehen lassen hat. Der ist sofort gegangen, es war einfach der falsche Satz, wobei der Satz ist wirklich lustig, in der Wiener Oper dann zu sagen, schön, gute Schauspieler. Das heißt, nichts verstanden. Ja, also man kann einfach mit einem Satz alles kaputt machen, weil man offenbart sozusagen, wie wenig man verstanden hat.
Ja.
Und ich glaube, jetzt wird es richtig spannend zwischen uns, weil jetzt wird die Lust am Intellekt des anderen, nicht? Also wenn man dann merkt, der hat was drauf, der hat was zu sagen oder das ist kompatibel mit dem, was ich kenne. Also ich glaube, dann beginnt sozusagen dieses Kennenlernen und oder dann schon fast die Freundschaft so richtig zum Fließen zu kommen.
Ja, ja, das ist dieses, wenn so Gedanken ineinander weben, würde ich das jetzt einfach mal nennen. Das heißt gar nicht, dass es die gleichen Gedanken sind. Sogar, ich finde es sogar manchmal auch gerade in politischen Diskussionen, wo sich die Menschen sofort sehr einig sind, eher, ja, redundant, fast ein bisschen langweilig, da bin ich eher ein bisschen skeptisch. Ich liebe es ja, und nicht lieben es übertrieben, aber ich begehre oft mit Linken auch zu sprechen, weil ich deren Gedanken ja durchaus interessant finde, wenn es richtige Gedanken sind und die dann sich mit meinen Gedanken verweben können. Also das gedankliche Momentum, ich glaube, das ist das, was sie kognitiv nannten, oder?
Mhm, ja, freilich.
Das, genau, dieses kognitive Momentum finde ich im Kennenlernen ungeheuer faszinierend. Ich glaube sogar, um ehrlich zu sein, das kann ich jetzt aus meiner langjährigen Erfahrung als Ehemann sagen, dass das die Grundlage für eine tragfähige Beziehung ist zwischen Mann und Frau.
Genau.
Weil das Optische ist vielleicht das Erste, dass die Seele, dass man sich da begegnet, das ist auch ein wichtiger Pfeiler des Ganzen. Aber ich glaube, dass man auch gedanklich ineinander sich weben kann, dass der andere nicht abgelehnt wird, dass man vielleicht auch Geheimnisse hat oder Fantasien, die der andere dann aufnimmt und auch gedanklich weiterspinnen kann. Und das, glaube ich, ist die Voraussetzung für Mann und Frau, dass es tragfähig ist. Und ich glaube sogar, ich habe das bei vielen älteren Paaren erlebt, also in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die natürlich auch Eltern hatten, auch meine Eltern, wenn dieses Gedankliche verschwindet, dann geht man auseinander. Das ist ja oft so, dass heute ältere Herrschaften sich dann auch mit 55, 60 noch scheiden lassen. Und gar nicht, weil der Mann, zweiter Frühling, eine neue junge Frau kennenlernt, sondern man merkt, man hat sich auseinandergelebt. Ja, auch. Ja, ja, genau. Ja, auch, ja. Aber ich will das gar nicht auf diese moralische Ebene bringen. Was ich damit meine, ist, wenn das Gedankliche verschwunden ist, dann beginnt sich eine Beziehung wirklich zu erkalten. Und zwar auf einer Ebene, wo das eigentlich fast kein Zurück mehr gibt. Das ist meines Erachtens ein Grund, warum die Menschen sich auch im höheren Alter dann trennen. Nicht der einzige Grund, Aber was ich meine ist, das Kognitive, die Gedanken, ich glaube, an denen kann man arbeiten.
Da gibt es auch, jetzt habe ich es unterbrochen, das ist ja unhöflich, aber
ja, alles gut.
Das wird uns noch öfter passieren, Sie dürfen mich auch unterbrechen, aber da gibt es ja dieses schöne Wort, weil die Sprache ist manchmal sehr, sehr aufschlussreich, Sie haben sich nichts mehr zu sagen.
Genau.
Die haben sich nichts mehr zu sagen, denen fällt nichts mehr ein. Und ich habe immer wieder diese sprachlosen Paare vor mir, die gar nicht streiten, aber die sich nichts mehr zu sagen haben. Also tatsächlich, ja, das ist wirklich schrecklich.
Ja.
Wenn man mit einer Frau oder mit einem Mann zusammenlebt und man sagt, ja, irgendwie im Grunde ist der mir fremd. Ich rede mit meinen Freunden oder mit meinen Freundinnen, aber nicht mit meiner Frau. Das ist richtig tragisch. Was Sie ausgeführt haben, da möchte ich anknüpfen,
ja, gerne.
Weil ich unterscheide ja die Liebe des Bauches, die Liebe des Kopfes und die Liebe des Herzens. Ja, also ganz kurz, der Bauch sind die Emotionen, der Kopf ist die Vernunft, das ist eh naheliegend und das Herz ist mehr oder weniger der Wille. Ja, und das hat ja Platon schon ähnlich, aber nicht ganz gleich formuliert. Sigmund Freud mit den Es-Ich und Über-Ich hatte auch die drei Instanzen, das ist ein totaler Klassiker. Und die Liebe des Bauches ist eben das Verlieben und das ist für mich Eros. Ja. Die Eros ist eben diese starke Anziehung. Es gibt nicht nur eine Eros des Körpers, sondern auch eine Eros der Emotion.
Yeah.
Weil Männer und Frauen emotional eben ganz anders sind und es ist einfach wahnsinnig sexy, dass Frauen so viel Emotion haben und Männer so wenig und es ist für beide Seiten sexy. Und einen Eros des Denkens, weil es ist immer wieder faszinierend, wie denkt meine Frau oder wie denken Frauen im Allgemeinen im Vergleich zu Männern, weil auch das Denken ist, so gibt es viele wissenschaftliche Untersuchungen, anders und es ist kompatibel, das heißt, es ergänzt sich sehr gut, aber es ist nicht ganz gleich, nicht? Und diese Gleichmacherei ist ja auch zutiefst unerotisch. Es gibt also so drei Ebenen des Eros, das ist also ein Kapitel 1 A, B, C. Und Kapitel 2 ist eben die Philia, die Freundschaft des Kopfes. Und die ist beständig. Ja, ich zitiere das sehr gerne C.S. Lewis, den Sie wahrscheinlich auch kennen, der die Unterscheidung auch macht. Ja, und diese Philia, das ist das Konstante, weil Eros, sagt C.S. Lewis, Eros kann nicht halten, was er verspricht. Nicht? Eros verspricht schnell, du bist die Frau meines Lebens, du bist großartig, ich heirate dich, das sagt er beim zweiten Date. Ja. Aber das, also
ja.
Eros kann nicht halten, was er verspricht, aber Philia kann das halten. Nicht? Und das ist die Freundschaft. Und deswegen sage ich, auf den Punkt gebracht, den jungen Leuten, die zu mir kommen, viel reden und wenig schmusen. Ja, weil das Schmusen ist Bauch und das Reden ist Kopf. Also wenn man sich da sozusagen wirklich kennenlernt, was sind deine Werte, was denkst du eigentlich über das und das, wenn man gemeinsam ins Museum geht und wenn man die Interessen des anderen kennenlernt, vielleicht dann auch eben von ihm lernt oder von ihr lernt, das macht so richtig eben diese Philia aus und diese Stabilität einer Beziehung. Und der schönste Satz bei einem Ehepaar ist immer, wir sind einander der beste Freund. Ja, also wenn man außerhalb der Ehe den besten Freund hat, ist das auch, wenn das dasselbe Geschlecht hat, ist das immer ein bisschen schwierig, meiner Meinung nach. Also gibt es aber, ist schade irgendwie, weil man ja dann auch dem Ehepartner all diese Dinge, so dieses Gedanken nicht mehr sagt. Und die dritte Ebene, jetzt rede ich schon zu lang, ist die Agape, die Hingabe. Das heißt, ich habe dich geprüft, ich habe dich für gut befunden und ich entscheide mich, mich dir zu schenken. Wie ist es natürlich gegenseitig, aber prinzipiell einmal, ich schenke mich dir. Das eine ist bedürftige Liebe, ja, die Eros ist bedürftig, ich brauche dich, ich will dich haben. Und die schenkende Liebe ist eben diese Agape zu sagen, ich schenke mich dir. Ja, das ist also das Bild, das ich da immer verwende, ist um 2 in der Früh aufzustehen und das Flascherl zu machen für das schreiende Baby, damit die Frau nicht aufwacht, das ist halt nicht sehr sexy, fühlt sich auch nicht gut an, aber es ist das Richtige und das ist eben Agape und nicht Eros, das mache ich nicht aus erotischen Gründen.
Ja, ja, damit sind Sie natürlich bei der schenkenden Liebe bei Nietzsche. Nietzsche hat ja den Begriff der schenkenden Liebe fast schon geprägt. Das ist ganz schön, weil ich nehme da etwas wahr, wenn Sie sagen, die Freundschaft, die ist das Entscheidende, das ist das, was trägt. Und da gibt es auch in der Freundschaft etwas, das war, bevor Sie dann über die schenkende Liebe gesprochen haben, wo man sich auch in der Freundschaft dem Partner schenkt. Damit meine ich ganz konkret, gibt es etwas, wo ich meinen Partner immer drin unterstütze? Und ich glaube, es gibt etwas, wo es eine Grundsubstanz gibt, den anderen in seinen Stärken, auch in seinen Schwächen, weil Unterstützung ist ja nicht Vergrößerung, sondern Unterstützung ist einfach in den Schwächen und den Stärken, dem anderen etwas zu schenken, was Zuspruch ist, was man vielleicht Liebe nennt, aber was man eben auch Verständnis nennt. Und dann diffundiert das eine, nämlich das Freundschaftliche, so in dieses Schenkende hinein. Ich glaube, das ist so das, was dann jenseits des Eros, also wo vielleicht auch im Alter der Eros dann irgendwann einfach nachlässt, weil das Äußerliche dann, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin jetzt 60, ich bin äußerlich nicht mehr so der attraktivste Mensch, finde ich. Also,
Na ja.
Aber meinst du, wenn ich so in die Sauna gehe und nackt bin, denke ich immer, ja, jetzt wäre ich gerne 25 oder 30, aber ich bin es einfach nicht mehr. Das heißt, äußerlich habe ich schon sehr stark abgebaut, ganz einfach.
Also es hat auch Vorteile, ne? Wenn sozusagen die Frauen an einem vorbeischauen.
ja, das stimmt, ja. Wobei natürlich das Optische, ich finde das immer lustig, ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich in der Sauna bin, ich finde immer, Frauen sind auch in meinem Alter noch attraktiv, Männer sind es in der Regel fast nicht mehr. Also ich stelle einfach fest, dass der Abbauprozess bei Männern dann auch nochmal anders vor sich geht. Aber das ist ein anderes Thema, das ist jetzt wiederum das Äußere. Was ich meine ist, nehmen wir mal an, man hat die drei Stufen durchlaufen. Eros, Freundschaft, schenkende Liebe.
Wobei, ich würde das nicht Stufen sagen, sondern das Ideal ist ja, dass alle drei gleichzeitig sind. Weil also man kann es ja auch nicht mit dem Skalpell auseinanderschneiden, sondern also die Philia geht ja über in die Agape. Ne? Aber ich habe sie jetzt schon wieder unterbrochen. Wie geht das jetzt weiter?
Weitergeht, ist es auch möglich, und das frage ich natürlich als Sie als Psychiater, der Sie da drin viel mehr Erfahrung haben, ist es auch möglich, dass trotz des Kennenlernens, wenn wir mal deswegen habe ich drei Stufen gesagt, oder diese drei Ereignisse in Kennenlernen, die dann auch zu einer tiefen Beziehung führen, ist es auch möglich, sich wieder zu entlernen? Also, dass das Kennenlernen, das man vielleicht mal erreicht hat, dann auch wieder einschläft?
Ja, weil sich die Menschen auch weiterentwickeln und voneinander wegentwickeln können. Das höre ich sogar relativ häufig. Ich liebe den Mann, den ich kennengelernt habe, aber der, mit dem ich jetzt zusammen bin oder mit dem ich verheiratet bin, der ist das nicht mehr, weil sich Menschen weiterentwickeln. Und wenn man Freund bleibt, wenn die Philia da ist, dann entwickelt man sich ja gemeinsam weiter. Nicht? Dann sagt man, ich würde ja da jetzt nach rechts gehen, und dann sagt sie, nee, schau mal, links ist auch was Schönes. Und man geht dann gemeinsam, so wie bei einem Spaziergang. Nicht? Das Leben ist ja sozusagen ein Spaziergang. Aber wenn jeder für sich geht, dann kann man sich auch verlieren. Und man hat aber noch das Bild von dem jungen Mann, den man kennengelernt hat, aber in Wirklichkeit ist er jetzt schon 60 und denkt auch über vieles auch ganz anders, was sie vielleicht gar nicht mitbekommen hat. Also deswegen die Entfremdung, also man heiratet ja normalerweise niemanden, der einem fremd ist, aber irgendwann einmal ist der dann fremd. Und das ist ja genau dieser Entfremdungsprozess. Also das kann schon passieren, aber nur dann, wenn man eben die Philia nicht pflegt. Also wenn man eben nicht sich regelmäßig austauscht. Und das hat auch viel mit Agape zu tun. Also dieses Willentliche, ich erzähle das jetzt meiner Frau, auch wenn ich keine Lust habe, ihr das zu erzählen. Oder ich sozusagen stachel die Lust wieder an und ich teile das mit ihr und ich erzähle ihr das, auch wenn ich weiß, ich eh schon weiß, was sie sagt. Aber ich das glaube ich, dass auch immer wieder ein Forum schaffen, weil man kann nicht Freund bleiben, wenn man nicht Zeit miteinander verbringt. Also Freundschaft und Zeit ist ein ganz wichtiger Konnex oder eine Korrelation. Und wenn es keine Zeit gibt, ja, viele Paare reden kaum mehr miteinander oder nur noch über das Frühstück oder was weiß ich, oder die Kinder, ne? Aber nicht über sich selbst und das Leben. Also wenn man sich nicht austauscht, wenn man keine Zeit mehr miteinander verbringt, dann kann man eigentlich gar nicht Freund bleiben. Im Gegensatz zu Verwandten. Nicht?
Also, das sehe ich. Aber trotzdem, ich will nochmal darauf zurück. Daran kann man eben arbeiten. Ich finde, da hat der Mensch etwas in der Hand, also jeder Einzelne, daran auch wirklich willentlich weiterzuarbeiten, dass man da auch immer wieder eine Gemeinsamkeit, von mir aus auch eine Trennung herstellt. Und das ist ja das Thema von heute, Kennenlernen. Und dass man sich in dem immer wieder auch neu oder anders oder tiefer kennenlernt. Weil ich glaube, das wirkliche Kennenlernen ist dieses Freundschaftliche, was das Schenkende immer in sich auch trägt. Weil den anderen da drin zu unterstützen, ist eben das größte Geschenk, was man dem anderen machen kann. So erlebe ich das zumindest. Ich frage mich gerade, ich weiß gar nicht, ob Sie da irgendwelche Zahlen haben. Wie viele Menschen lernt man in seinem Leben kennen? Das ist natürlich für jeden anders. Aber so kennen, dass man sagt, den kenne ich jetzt. Und zu wie vielen Menschen entwickelt sich dann Freundschaft? Gibt es da so ein Verhältnis? Wie viele Menschen lernt man kennen? Wie viele Freunde hat man dann?
Also ich glaube, es gibt Genies der Freundschaft, die einfach fähig sind, mit vielen Menschen wirklich gut Freund zu sein. Es gibt auch Menschen, denen wenig reicht für eine echte Freundschaft. Ich war mal schockiert, wie ein relativ erfolgreicher Mann zu mir sagte, du bist mein bester Freund, und ich meine, wir sehen uns kaum, und gut, er erzählt mir dann viel, gut, ich bin auch Psychiater, und aber ich meine, der ist in meinem Ranking irgendwie ganz woanders und das war erstaunlich, aber ich glaube, der braucht halt auch nicht viel. Ne? Der braucht auch nicht viel, um Freund zu sein. Also die Frage ist, was man als Freund definiert. Es gibt ja sozusagen der beste Freund, so ein jugendlicher Ausdruck, mein bester Freund, weil meine Kinder, die haben es alle einen besten Freund, der muss definiert sein, der wechselt auch manchmal, aber prinzipiell haben sie alle einen besten Freund und das ist eine Rolle, ne? Den hat man ja als Erwachsener nicht mehr so, aber man hat schon Menschen, meistens gleichen Geschlechts, die einem halt sehr nahe stehen und denen man auch blind vertraut. Ne? Und die Frage ist, was ist jetzt genau ein Freund und was ist ein guter Bekannter? Da würde ich jetzt sagen, da schwingt auch die Weltanschauung mit. Also für mich ist ein Mensch mit der gleichen Weltanschauung, so mit den gleichen Prioritäten, der ist für mich viel schneller Freund als einer halt, der ganz was anderes, der ist noch immer intellektuell interessant, aber interessanterweise glaube ich, ist dieses gemeinsam Schwingen des Herzens für eine Freundschaft schon auch essentiell und dass einen halt nicht auch zu viel teilt, weil wenn es zu viele Tabuthemen gibt, ne, also wenn man keinen Scherz mehr machen kann über das 100. Geschlecht, sondern wenn der dann gleich ganz verstimmt ist und die Freundschaft kündigt, ja, dann wird das halt auch irgendwann mühsam werden, nicht? Also es gibt immer wieder Tabuthemen, von denen man weiß, darüber redet man lieber nicht, was weiß ich, Corona oder andere Kleinigkeiten. Aber wenn es dann wirklich ernsthaft wird, ja, wenn man sagt, okay, ich darf nicht über Ukraine reden, über Israel darf ich auch nicht reden, Corona darf ich auch nicht reden, das Klima ist auch nicht gut, wenn wir reden, nicht, was bleibt dann über? Früher hat man über das Wetter geredet, aber selbst das ist ja heute schon ein Tabu. Sie sagen zwar, dass sie gerne reden mit Linken und weiß ich nicht was alles, aber ich weiß nicht, ist das dann wirklich eine Freundschaft oder ist das einfach nur interessant?
Nein, das ist eher ja, interessant. Aber was ich damit meine ist, dass in meiner Beziehung, also gerade meiner Frau, die gibt mir schon auch wieder Worte. Und das finde ich auch gerade das Faszinierende. Also es gibt keinen größeren Kritiker, gerade an meinen öffentlichen Auftritten, als meine Frau.
Unbedingt, aber das ist ja eine wohlwollende Kritik, nicht? Das ist ja jemand, der an ihrer Seite steht. Also bei mir ist es genauso, dass wenn meine Frau was Kritisches sagt, dann ärgere ich mich meistens sehr, aber ich ärgere mich deswegen, weil ich im Grunde weiß, dass sie recht hat. Und dann halte ich mal ganz fest die Klappe und sage danke und denke drüber nach, ja. Und ja, dann komme ich halt drauf nach ein paar Stunden oder manchmal Tagen, verdammt, jetzt hat sie schon wieder recht, ja. Aber natürlich, klar, weil die beobachtet, deswegen ist ja die Kritik des Ehepartners so wertvoll. Übrigens auch die Kritik des Mannes an der Frau, ja, das ist ja teilweise tabuisiert. Das darf ja nicht mehr sein, aber ist genauso wichtig, ja, dass man sich also gegenseitig kritisiert. Aber ich sage immer kurz und emotionslos, also nicht sagen, ich bin tief betroffen. Und ich habe mich an die schlimmsten Zeiten, bla bla, also nicht, sondern einfach eher sachlich, trocken und vor allem kurz. Und was ich sehr empfehle den Ehepartnern ist, dass man es vorher ankündigt. Sagen, darf ich dir was Kritisches sagen? Der andere hat dann auch die Freiheit zu sagen, jetzt nicht, sondern später, weil jetzt bin ich gerade vollkommen fertig. Und
der Parameter der schenkenden Liebe, der ist entscheidend, weil ich glaube, ich spüre auch schon, wenn meine Frau mich kritisiert, weil sie wirklich etwas schwer nervt. Und ob sie mich kritisiert, weil sie mich verbessern will. Herr Bonelli, wir haben schon wieder so viele Themen aufgemacht. Wir sind vom Kennenlernen zur Freundschaft, zur Ehe gekommen, zur schenkenden Liebe. Es wird noch einige andere Themen geben, die wir zu besprechen haben.
Also wir haben uns jetzt tatsächlich kognitiv schon ein bisschen kennengelernt und beschnüffelt. Aber so biografisch haben wir noch nicht viel herausgefunden übereinander. Aber das machen wir vielleicht. Wir machen ein Kennenlernen 2, vielleicht das nächste Mal oder whatever. Wir lassen es auf uns zukommen.
Ganz genau.
Aber das war eine tolle erste Sendung.
Sehr schön. Wir gehen ins Offene, Herr Brunelli. Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
Okay, Wiederschauen.